NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Ich bin ein Karlstadter.
Er ist also Karlstadter, der jetzige Präsident der USA. Wir hatten ja auch mal einen, der Berliner war. Aber dieser hier, das sind nun wirklich keine Fake News, dieser hier hat wirklich deutsche Vorfahren. Und sogar nicht sehr entfernte. Seine eigenen Großeltern waren noch waschechte Pfälzer. Diese Familiengeschichte von Friedrich Trump bis zu Donald Trump werden wir gleich hier erzählen. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Das zweite große Thema der Sendung ist die Unabhängigkeit Indiens vor 70 Jahren, die ja zugleich dessen Teilung in zwei Länder bedeutete, das heutige Indien und Pakistan. Und schließlich noch eine Exkursion zum ehemaligen Lager Trostenetz in Weißrussland. Für viele, gerade norddeutsche Juden, war es die letzte Station ihres Lebens. Zehntausende wurden dort ermordet und nur wenige wissen das heute noch. Donald Trump hat deutsche Wurzeln, das wurde oft erwähnt, aber meist nicht viel mehr. So dass die Frage bleibt, was ist das eigentlich für eine Geschichte, die mit diesem blutjungen Friedrich Trumpf anfing, so steht der Name in den Einwandererlisten, und dann sehr amerikanisch weiterging, mit großem Reichtum und, schon beim Enkel, mit dem Weg ins Weiße Haus. Wir haben unseren Korrespondenten in New York gebeten, diese bemerkenswerte Geschichte einmal in den Einzelheiten zu erzählen. Hören Sie Georg Schwarte mit der Drei-Generationen-Saga vom armen deutschen Einwanderer Friedrich Trump bis zum Multimillionär und Präsidenten Donald Trump.
My grandfather Frederick Trump came to the United States in 1885. He joined the Great Gold Rush. He did fantastically well. He loved this country. But you know what? I love Karlstadt also.
Wenn Präsident Donald Trump über Frederick Trumpf spricht, seinen Opa, dann ist Karlstadt nicht weit. Karlstadt in der Pfalz. Hier begann, was vorerst im Weißen Haus endete, die Trump-Geschichte. Donald Trumps Großvater kam 1885 in die USA mit einem Koffer, 16 Jahre alt, und von New York ging er schnell an die Westküste, denn dort war das Geschäft zu machen.
Because that was really where the opportunity was at that time.
Erzählt die Trump-Biografin Gwenda Blair. Einen Zettel hinterließ der junge Frederick auf dem Küchentisch der Eltern: Ich gehe nach New York. Nicht ahnend, dass er deshalb später nicht mehr in seiner Heimat würde leben dürfen. Denn die Pfalz gehörte damals zum Königreich Bayern. Wer auswanderte, brauchte die Genehmigung des Königs. Frederick Trumpf aber unterließ es, darum zu bitten. Und er unterließ es, den zweijährigen Militärdienst zu leisten, so Franz Mayer aus dem Archiv des Bundeslandes Rheinland-Pfalz.
Die Behörden in Bayern haben großen Wert darauf gelegt, dass Auswanderer sich ordnungsgemäß abmelden, sich eine Genehmigung einholen für die Auswanderung, vor allem dann, wenn sie noch keinen Militärdienst abgeleistet hatten. Wenn Leute ohne Genehmigung auswanderten, dann hatte das zur Folge, dass ihnen die Wiederansiedlung in Bayern nicht gestattet wurde. Damit wollte man eben die Leute abschrecken, ohne Genehmigung auszuwandern.
Frederick Trump, der gelernte Friseur, erschien wie später sein Enkel auch eine Nase fürs gute Geschäft zu haben. An der Westküste tobte der Goldrausch. Aus Trumpf wurde Trump und Trump roch das Geld. Selbst graben wollte er nicht, er wollte an den Goldgräbern verdienen.
And he quickly seized the idea that the way to make money was, as they say, to mine the miners.
Er hatte schnell die Idee, bei den Goldgräbern nach Gold zu graben, ihnen Unterkunft, Essen und vor allem Frauen anzubieten.
To a gold rush himself, but rather to make his money from other people who did that.
Und so kam es, dass der Großvater von Präsident Trump in Washington State ein Haus eröffnete, das heute ein Bordell genannt würde. Sein Enkel residiert heute im White House. Der Großvater eröffnete damals das White Horse, einen Puff.
And I think Donald Trump has the same very sharp eye for what his
Donald Trump hat heute genau das scharfe Auge für das, was der Markt will. So wie damals sein Opa, der schnell verstand, dass die Männer im Westen Zugang zu Frauen haben wollten.
And female companionship access to female companionship, I should say.
Frederick Trump wurde reich, besuchte Kaltstadt, seine Heimat, verliebte sich dort in die ehemalige Nachbarin Elisabeth Christ. Beide lebten in New York, stiegen ins Immobiliengeschäft ein. Zwei Einwanderer, zwei, die ihr Glück suchten in den USA. Als seine Frau aber Heimweh bekam, bekam Bayern Trump zurück, aber Bayern wollte ihn nicht mehr.
When he was said and done and eventually tried to repatriate back to Germany, he had become an American citizen.
Als Frederick Trump zurückging, hatte er $500,000 dabei. Er war amerikanischer Staatsbürger geworden, wollte seine bayerische Staatsbürgerschaft zurück. Er kam als reicher Mann nach Kaltstadt und der Bürgermeister wollte sehr, dass Frederick Trump blieb. Der bayerische Prinz aber wollte es nicht. Am 1. Juli 1905 bestieg das Ehepaar Donald und Elizabeth Trump gezwungenermaßen das Dampfschiff Pennsylvania Richtung New York. Drei Monate später wurde der Vater des künftigen Präsidenten der USA geboren, Fred Trump. Der Filmemacher Michael Moore muss im ARD-Interview grinsen, wenn er an diesen Teil der Familiensaga Trump denkt.
And by the way, I want to thank Germany for giving us the Trumps. You know, if the Prince of Bavaria 100 plus years ago hadn't deported.
Ich will Deutschland dafür danken, dass ihr uns die Trumps geschenkt habt. Wenn der bayerische Prinz damals Frederick Trump nicht deportiert hätte, zurück in die USA, dann hätten wir den Präsidenten nicht.
Mary's a woman, she doesn't like New York City. They decided to go back to Bavaria and
seine Frau hatte Heimweh, aber Frederick wurde ausgewiesen aus Bayern. Ist das nicht witzig, die Ironie, dass wir jetzt seinen Enkel als Präsidenten haben, der wiederum Millionen von Einwanderern ausweisen lassen will?
The irony that we now have his grandson wanting to deport millions of people in this country. Isn't lost on any of us.
Als Opa Trump 1918 starb, hatten Deutsche in den USA nicht den besten Ruf. Der Erste Weltkrieg hatte das Seine dazu beigetragen. Deutsche durften teilweise keine Schiffe mehr betreten, aus Angst vor Sabotage. Deutsche Händler so verzweifelt, dass sie Sauerkraut in New York in Freiheitskohl, Liberty Cabbage, umtauften. Da auch wurde aus der deutschen Einwandererfamilie Trump irgendwann eine Einwandererfamilie schwedischer Herkunft.
It was a time when being German in the United States was difficult.
Es war eine Zeit, als es schwierig war, Deutscher zu sein in den Staaten. Und dann kam der Zweite Weltkrieg, auch schwierig. Da irgendwann erzählte Fred, Donalds Vater, er sei schwedischer Herkunft.
Donalds Vater begann zu sagen, er sei nicht aus einem deutschen Background, sondern eher schwedisch.
Zumal Fred Trump zu einer Größe des New Yorker Immobiliengeschäftes geworden war, Häuser baute, viele vermögende jüdische Kunden hatte, Kunden, die lieber mit schwedischen als deutschen Einwanderern Geschäfte machen wollten. Und auch Donald Trump übernahm die Lüge der Herkunft. Noch 1987, als er sein erfolgreichstes Buch bisher, The Art of the Deal, schrieb, erzählte er stolz von seinen schwedischen Wurzeln. Das Magazin der New York Times schrieb noch 1984 in einer Titelgeschichte über die Trump-Dynastie, sie stamme aus Schweden.
So this idea of being Swedish hung on for a long time. And when Donald wrote The Art of the Deal, published in 1987, he was still saying that he was Swedish.
Wie der Vater Fred strebte auch Donald früh ins Immobiliengeschäft, kämpfte sich nach oben, auch mit Hilfe des väterlichen Geldes. Geld und Erbe, das Trump, der Sohn eines reichen Millionärs, später kleinreden sollte. Es passte nicht ins Bild des self-made man Trump, des Mannes, der erbte, statt selbst zu erschaffen.
It has not been easy for me. And, you know, I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of $1 million. I came into Manhattan. And I had to pay him back, and I had to pay him back with interest.
Es war nie einfach für mich. Mein Vater lieh mir damals 1 Million. Ich hatte in Brooklyn angefangen, ging nach Manhattan, erzählt Trump. Er habe den Kredit mit Zinsen zurückgezahlt, damals. Die dritte Generation Trump, die des späteren Präsidenten, machte Furore, baute goldene Türme in den Himmel, machte den Namen zur Marke, Trump zur Show und entdeckte irgendwann die deutschen Wurzeln. Donald Trump wurde vom Schweden zum Kaltstadter.
Ich bin ein Kaltstadter.
Irgendwann marschierte dieser Trump stolz an der Spitze der New Yorker Stäubenparade, die stolz jedes Jahr an die deutschen Söldner erinnert, die unter dem preußischen General von Steuben dienten. Donald Trump entdeckte den Deutschen in sich.
Well, the people in Kaltstadt are very reliable, strong people. And I feel that about myself.
Verlässlich, stark, so seien die Kallstatter und er sei das eben auch. Verlässlich, stark, so stark, dass dieser Multimillionär mit dem verlässlich starken Ego 2015 beschloss, mehr als nur ein bunt schillernder Society-König von New York zu werden. Die dritte Generation Trump, sie wollte, einst im Bordell White Horse gestartet, ins White House.
I just had to do the right thing. I had to do it. I had no choice. I see what's happening to our country. It's going to hell. I had to do it.
Ich musste es machen. Ich musste einfach, schrieb Trump in seinem jüngsten Buch. Es war das Richtige. Ich hatte keine Wahl. Die USA, sie gehen gerade vor die Hunde, schrieb er. Und das Buch, es trug den Slogan, der ihn später ins Weiße Haus tragen sollte. Make America Great Again.
The name of the book is Crippled America, How to Make America Great Again. It's by Donald J. Trump and that's me.
Jetzt ist er angekommen. Ein amerikanischer Präsident, deutscher Herkunft. Im Weißen Haus, aus Kallstadt in die Hauptstadt, vom Großvater, dem Bordellbesitzer, zum Präsidenten der Vereinigten Staaten.
My grandfather, Frederick Trump, came to the United States in 1885. He joined the Great Gold Rush. He did fantastically well. He loved this country. But you know what? I love Kallstadt also.
Von Trump zu Trump. Das war Georg Schwarte über eine deutsch-amerikanische Familiengeschichte der besonderen Art. Und jetzt ein Blick nach Indien, das vor 70 Jahren, Mitte August 1947, einen großen Tag erlebte. Indien, das alte, ehrwürdige Land, das aber über Jahrhunderte britische Kolonie gewesen war, Indien wurde wieder unabhängig. Zugleich aber begann damit eine Tragödie. Denn mit der Unabhängigkeit zerfiel das Land in zwei Teile, das hinduistisch dominierte heutige Indien und das muslimisch geprägte Pakistan. Viele wollten genau das verhindern, besonders Mahatma Gandhi, der überzeugt war, Hindus und Muslime könnten in einem Land leben. Aber die Nationalisten auf beiden Seiten gewannen die Oberhand und so nahm das Unglück seinen Lauf. Es wurde ein Teilungsplan ausgearbeitet, der in der Mitte das heutige Indien vorsah und als Nachbarn Westpakistan und Ostpakistan, aus dem später Bangladesch wurde. Aber die Bevölkerung dieses Riesenreiches zu trennen, in dem Hindus, Sikhs, Muslime und viele andere über Jahrhunderte zusammengelebt hatten, das bedeutete einen Horror an Flucht und Deportationen. Zwar blieben Millionen Muslime bis heute in Indien, Millionen andere aber, Muslime und auch Hindus, verloren ihre Heimat. Etwa 11 Millionen allein im Punjab in Nordindien. Dort beginnt auch die Geschichte, die Jürgen Webermann erzählt. Er hat einen Mann getroffen, in dessen Lebensgeschichte sich all dies spiegelt. Von der Flucht bis zu den späteren Kriegen zwischen Indien und Pakistan.
Just keep my limitation in mind.
Muhammad Akram Khan entschuldigt sich erst einmal. Es könne sein, dass sein Gedächtnis ihm Streiche spiele, sagt er zu Beginn des Gesprächs. Dann atmet er kurz tief durch, schließt die Augen und erzählt seine Geschichte von Teilung, Flucht und Krieg.
Was born in 1941 in a small village.
Ich wurde 1941 in einem kleinen Dorf in der Nähe des Flusses Bass geboren. Es hieß Gadriwal. Das liegt heute in Indien. Ich kann mich noch gut an die Kindheit dort erinnern. Ich habe im Fluss schwimmen gelernt. Nur im Monsun war der Strom zu reißend. Sonst konnten wir immer dort schwimmen. Sechs Jahre lang lebte Akram Khan in Gadriwal, einem friedlichen Weiler. Seine Nachbarn waren fast allesamt Muslime. Aber das sei damals egal gewesen, sagt Khan, bis die Weltpolitik auch sein Dorf erreichte.
Ja, we were in our village because we had school holidays.
Im Sommer 1947 waren wir im Dorf. Es waren Ferien. Mein Vater war Lehrer. Dann erfuhren wir, dass das Dorf wahrscheinlich von Hindu-Mobs angegriffen wird. Wir mussten fliehen. Wir sind nachts über den Fluss in Booten. Tagsüber haben wir uns aus Angst vor den Hindus in den Feldern versteckt. Drei Nächte lang waren wir unterwegs, bis wir die Hauptstraße nach Lahore erreichten. Dort war eine riesige Masse an Menschen unterwegs.
So what we did was we traveled, we walked at night. And during daytime, stayed in the crops.
Im Punjab, Akram Khans Heimat, war in jenem Sommer 1947 die öffentliche Ordnung völlig zusammengebrochen. Hindus und Sikhs töteten Muslime, Muslime töteten Hindus und Sikhs. Verzweifelte Väter warfen ihre Töchter in Brunnen oder vergifteten sie, damit sie nicht vergewaltigt werden. Das Morden dauerte über Wochen an. Die Geburt Indiens und Pakistans, Schlag Mitternacht am 15. August 1947, sollte bis zu 1,5 Millionen Menschen das Leben kosten. Akram Khans Heimat erlebte dabei die schlimmsten Massaker. Die neue Grenze verlief mitten durch den Punjab, der im 19. Jahrhundert mal ein bedeutendes Königreich war.
My elder brother was in army.
Mein Bruder hatte sich inzwischen der pakistanischen Armee angeschlossen. Er besorgte uns ein Stück Land in der Nähe von Lahore. Mein Vater erhielt nach ein paar Monaten einen Job als Lehrer und wir konnten in eine Stadt umziehen. Sie heißt heute Faisalabad.
District Lalpur, now known as Faisalabad.
Die Khans zogen in ein Haus ein, das vorher einer Hindu-Familie gehört hatte. Wie so viele Menschen auf dem Subkontinent versuchten sie, nur noch nach vorne zu blicken. Aber das Kapitel Teilung zwischen Indien und Pakistan sollte Akram Khan bis heute beschäftigen. Bereits 1947 gab es Krieg zwischen den beiden neuen Staaten. Es ging um das Fürstentum Kaschmir, das damals ebenfalls aufgeteilt wurde. Das Kaschmirtal ist mehrheitlich muslimisch, aber als sich Pakistan das Gebiet einverleiben wollte, rief der dortige Maharaja Indien um Hilfe. Seitdem ist auch das Kaschmir durch eine provisorische Grenze geteilt und ein ewiger Konfliktherd. 1965 brach erneut ein Krieg zwischen Indien und Pakistan um Kaschmir aus. Inzwischen war Akram Khan ein einfacher Soldat in der pakistanischen Armee.
And 65, all of a sudden, we received orders to go and deploy on the border.
Wir wurden damals vom Krieg völlig überrascht. Plötzlich wurden wir zur Grenze abkommandiert. Wir waren in der Wüste stationiert, südlich von Karachi. Die Inder kamen mit Panzern über die Grenze. Gemeinsam mit 2, 3 weiteren Männern sollte ich diese Panzer abschießen. Aber in Wahrheit haben wir nur versucht zu überleben. Wir haben uns tagsüber fast nur versteckt. Und als es dunkel war, sind wir weggerannt. Aber wir kamen wieder am nächsten Tag. Ich war 3-mal im Feld. Aber ich glaube, ich habe keinen einzigen Panzer erwischt.
In my case, I didn't hit any tank.
Der Krieg endete ohne einen Sieger, aber er vertiefte die Gräben zwischen Indern und Pakistanern. Akram Khan, der loyale Soldat, stieg auf. Er wurde Offizier und erlebte 1971 die wohl schwerste Stunde Pakistans. Das damalige Ostpakistan, 1000 Kilometer weit entfernt vom Rest des Landes am Golf von Bengalen gelegen, spaltete sich ab. Weil dort mehrheitlich Muslime lebten, hatten die Briten die Region Pakistan zugeschlagen. Jetzt führte die pakistanische Armee einen brutalen Krieg gegen das bengalische Volk, dessen Mehrheit unabhängig werden wollte. Indien griff in den Konflikt ein und diesmal kam Akram Khan nicht ungeschoren davon. Mitten im Dschungel trafen Akram Khan mehrere Kugeln aus einem Maschinengewehr.
When I fell down, I tried to go to
Ich stürzte und versuchte, mich noch irgendwie zu verstecken. Ich versuchte, die Blutungen mit einem Tuch zu stillen, aber dann wurde ich bewusstlos. Als ich wieder zu mir kam, gab mir jemand Wasser. Es war ein indischer Soldat. Ausgerechnet die indische Armee rettete Akram Khan das Leben. 10 Monate lang wurde er in einem Krankenhaus südlich von Neu-Delhi gepflegt und dann in ein Gefangenenlager gebracht. Später durfte er nach Pakistan zurückkehren. Den Krieg aber hatte seine Armee verloren. Das damalige Ostpakistan hieß jetzt Bangladesch. Akram Khans Abenteuer waren damit aber nicht beendet. Er wurde Pilot für Heißluftballons und baute für die Armee im pakistanischen Himalaya eine Gebirgsjägerschule auf. Khan reiste zur Weiterbildung nach Bayern und in die USA. Und 1984 löste Akram Khan praktisch selbst den nächsten Krieg zwischen Indien und Pakistan aus. Mit seinen Gebirgsjägern entdeckte er auf dem Siachen-Gletscher im Himalaya indische Truppen auf 6000 Metern Höhe und auf, wie er sagt, pakistanischem Gebiet. Der Siachen-Gletscher wurde zum höchsten Kriegsgebiet der Welt. Er ist es bis heute noch. Für Akram Khan war das nur eine Episode. Für ihn blieb noch etwas ganz anderes tief im Gedächtnis haften. Kurz vor dem Siachen-Konflikt war er von einer privaten und ganz geheimen Mission aus Indien zurückgekehrt. Khan hatte es tatsächlich geschafft, sein Heimatdorf Gadriwal zu besuchen, aus dem er 1947 als Kind fliehen musste.
So, I was invited by the Italian Alpine Association to be.
Damals hatte mich die italienische Alpengesellschaft zu einer Veranstaltung nach Neu-Delhi eingeladen. Ich bekam tatsächlich ein Visum, weil die Inder nicht wussten, dass ich in der pakistanischen Armee war. Und ganz heimlich nutzte ich die Gelegenheit und fuhr in das Dorf. Ich sagte den Leuten dort, dass ich nur ein fremder Reisender sei. Das Dorf hatte sich so verändert. Die alten Häuser aus Lehm standen nicht mehr. Die Leute hatten dort Steinhäuser gebaut. Den Wald am Dorfrand und den Fluss aber konnte ich wiedererkennen. Der Besuch war sehr emotional. Kurz darauf kehrte ich noch einmal zurück. Ich bekam ein Visum, mit dem ich mehrere Orte besuchen durfte. Ich fuhr also in mein Heimatdorf und gab dort schließlich meine Identität zu erkennen. Die Leute empfingen mich sehr, sehr freundlich. Mit einigen blieb ich in Kontakt. Die Kontakte blieben bestehen. Akram Khan sprach sogar noch den dörflichen Dialekt. Aber die Kaschmir-Frage, ein weiterer indisch-pakistanischer Krieg 1999 und ein beinahe Krieg 2002 machten eine erneute Rückkehr unmöglich. Erst 2011 erhielt Akram Khan wieder ein Visum. Um seine Frau zu beeindrucken, wollte er sie diesmal mitnehmen nach Gadriwal in sein Heimatdorf. Inzwischen war Khan pensioniert, ein 70 Jahre alter Veteran.
But my third visit to India, it wasn't a very pleasant one.
Aber dieser dritte Besuch verlief nicht gut. Ich überquerte die Grenze just an dem Tag, an dem die Amerikaner Osama bin Laden in Pakistan getötet haben. Als wir nachts in Amritsar in Indien ankamen, dachte ich eigentlich, dass ein Freund aus Gadriwal uns abholen würde. Aber er nahm meine Anrufe nicht entgegen. Erst am nächsten Tag meldete er sich. Er sagte mir, dass viele Menschen in Gadriwal ihn bedrängt hätten, mich nicht mehr zu empfangen. Ich hatte meiner Frau doch so viel von diesem Dorf erzählt. Und jetzt konnte ich nicht mit ihr dorthin. Dass Akram Khan selbst noch einmal in jenes Dorf, das er 1947 verlassen musste, zurückkehren wird, das glaubt er nicht. Auch nicht, dass Inder und Pakistaner, die so lange zusammenlebten und sich so ähnlich sind, jemals Freunde werden können. Dafür, sagt Khan, sei seit jenen verhängnisvollen Wochen im Sommer 1947 wahrscheinlich zu viel passiert.
Ein bitteres Fazit, das war Jürgen Webermann über die Teilung Indiens und ihre Folgen, 70 Jahre Geschichte erzählt am Beispiel einer Biografie. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Namen wie Auschwitz oder Treblinka kennt jeder, aber Trostenitz? Dieses Lager in der Nähe von Minsk, also in Weißrussland, war ein weiterer Schauplatz der Massenmorde. Die meisten Opfer waren auch hier Juden, viele unter ihnen aus Norddeutschland. Mehr darüber wird demnächst in einer Ausstellung in Bremen zu erfahren sein. Unser Autor Dirk Planert konnte aber schon vorweg einen hochbetagten Mann nach Trostenitz begleiten, den 91-jährigen Kurt Marx, der dort seine Eltern verloren hat und auch den Mann, der ihm selbst das Leben rettete.
Kurt Marx trägt Brille, Schnauzbart, eine graue Mütze und in einer Stofftasche hat er immer seinen Tablet-Computer dabei, um Fotos zu machen. Der Reisebus biegt von der Autobahn nahe Minsk ab. Es ist die Zufahrtsstraße zu einer Mülldeponie. Kein Schild, nichts weist darauf hin, dass ein paar hundert Meter weiter im Wald tausende Menschen in Gruben geführt, von oben erschossen und dann verbrannt wurden. Eine russische Untersuchungskommission spricht von über 200.000 Opfern, andere Quellen von 60.000 bis 70.000. Genau weiß das niemand. Kurt Marx blickt auf den Boden und geht langsam auf den Wald zu. Hier steht ein Gedenkstein, ein Meer gelber Zettel mit Namen darauf hängt an den Bäumen.
Das Kommen, das ändert nichts. Und wenn man das so sieht, was hier geschehen ist, ist das immer eine erregende Sache. Nicht?
Was geschehen ist? Als es anfing, sagt Marx, da habe der Direktor der jüdischen Jaffne-Schule in Köln, Dr. Erich Klibanski, gesagt, die Kinder müssten weg, Juden könnten nicht mehr in Deutschland leben. Nach den Novemberpogromen 1938, als in ganz Deutschland Synagogen brannten, sei das gewesen. Dem Schuldirektor gelang es noch, 130 Schüler über Kindertransporte nach London rauszuschaffen. Dann kam der Krieg. Nichts ging mehr.
Da war ich glücklicherweise dabei. Sonst wäre ich schon vor 80 Jahren nach Minsk gekommen, mit meinen Eltern. Ne?
Marx lebte in London bei einer Arbeiterfamilie, wunderbarer Menschen, wie er heute sagt. Dann nimmt er seinen Tablet-PC, wischt hin und her und findet den letzten Brief seiner Eltern. 25 Wörter inklusive Adresse durften sie noch aus Köln schreiben. Über das Rote Kreuz kam der Brief zum mittlerweile 16-jährigen Kurt Marx und seiner englischen Pflegefamilie nach London.
Ihr Lieben, vor der Abreise innigste Grüße. Bleibt gesund, gedenkt unser. Für dich, lieber Junge, herzliche Geburtstagswünsche, Vati Mutti.
Als der Brief ankam, waren Sigmund und Irma Marx bereits tot. Bis in die 80er Jahre wusste Marx nur, dass sie abtransportiert worden waren. In einem Zug mit 1200 anderen Kölner Juden, darunter sein Retter samt Frau und Kindern, Schuldirektor Klibanski.
Aber wohin und was und wann? Wusste man nichts von. Ist nämlich keiner von dem Transport zurückgekommen. Kein einziger.
In den 80ern fand ein Kölner Ehepaar Unterlagen, schrieb das Buch Die vergessenen Kinder von Köln. Und erst dann erfuhr Marx, was mit seinen Eltern passiert war.
Und bei der Ankunft hier in Minsk hat man sie gleich vom Güterbahnhof hier nach Trostenetz gebracht und man hat sie dort erschossen.
Kurt Marx hatte nach dem Krieg geheiratet, blieb in London, wurde Vater und viele Jahre später fuhr er als Tourist mit seiner Familie zurück nach Köln.
Meine Frau war 3 Jahre in Auschwitz. Also wir kamen an und nach 2 Tagen sagten, ich kann hier nicht bleiben. Nur die Stimmen zu hören.
Seine Frau Ingrid war gebürtige Hamburgerin. Sie starb vor 15 Jahren an den Spätfolgen ihrer Zeit in Auschwitz.
Sie war noch auf dem Todesmarsch aus Auschwitz, im Schnee, im Winter. Kann sich das gar nicht vorstellen, ohne Kleidung, ohne Schuhe, durch den Schnee rausmarschiert. Im Camp hatte sie Typhus bekommen und alles Mögliche, alles andere. Und sie war für eine lange Zeit sehr krank, aber sie war geistig sehr stark. Sie war stark und ja, sie hat es überstanden.
2 Deportationszüge aus Hamburg gingen im November 1941 nach Minsk. Darin fast 2000 Menschen. Hamburger, Lübecker, Kieler, Stader und Bremer. Zunächst gingen die Züge ins Judenghetto. Hier sind wir jetzt. Zumindest dort, wo das Ghetto damals war, in der Innenstadt von Minsk. Einige der grauen, großen Gebäude stehen noch. Auf 2x2 Kilometern versuchten hier bis zu 100.000 Menschen zu überleben, umgeben von Gewehren und Stacheldrahtzäunen. Kurt Marx schweigt. Die weißrussische Übersetzerin Tatjana Paschkur erzählt von der Ankunft des ersten Hamburger Zuges. Die 964 Hamburger Juden seien die ersten gewesen, deshalb wurden alle, die danach in dieses Ghetto kamen, auch Hamburger Juden genannt, egal woher sie kamen.
Sie haben ja die Nacht im Zug übernachtet und am nächsten Tag konnten sie schon ins Ghetto kommen, natürlich vom Bahnhof zu Fuß. Die Leute aus diesem Transport, manche von ihnen, ganz besonders Kinder, sie haben nie Leichen gesehen. Und hier in dieser großen Menge, das war schon der erste Schock für sie.
Im Winter gab es nichts zum Heizen. Die Menschen verhungerten, starben an Krankheiten oder wurden bei Pogromen selektiert und zur Erschießung in eine Grube in der Innenstadt oder in den Kiefernwald bei Trostenitz gebracht. Dorthin, wo auch die Eltern von Kurt Marx und sein Retter ermordet wurden. Hass empfindet er trotz allem nicht, sagt der freundliche alte Herr. Das fresse einen nur selber auf.
Man kann es nicht vergessen, vergeben kann man das auch nicht. Das ist so, wie es ist. Aber den Leuten, denen man es nicht vergeben kann, die sind ja schon alle lange tot.
Am Abend wird Marx im Kriegsmuseum in der Innenstadt von Minsk empfangen. Eine vom Internationalen Bildungs- und Begegnungsinstitut in Dortmund organisierte Ausstellung wird eröffnet. In der ersten Reihe sitzen etwa 20 alte Menschen, auch Überlebende des Minsker Judenghettos. Sie stehen auf, halten rote Nelken in der Hand. Schweigen, als Streicher beginnen, ihre Instrumente zu spielen. Dann geht Kurt Marx auf die Bühne und spricht über seine Eltern und die unsagbar grauenvollen Bilder der Ausstellung.
Die Welt soll es sehen und soll es wissen. Und ich hoffe, sie werden davon lernen. Ich hoffe wohl. Ob das gelingt, das weiß ich nicht.
Trostenitz, ein Schauplatz des Massenmords. Eine Ausstellung darüber wird im September in Bremen gezeigt, und zwar an zentraler Stelle im Rathaus der Freien Hansestadt. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.